Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Wahljahr 2013 hat mit einem Sieg von Rot-Grün in Niedersachsen begonnen. Sozialdemokraten und Grüne erreichten bei der Wahl gestern eine knappe Mehrheit und bekommen im Landtag einen Sitz mehr als die bisherige schwarz-gelbe Koalition. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis kommt die CDU auf 36%, die SPD folgt mit 32,6%, die Grünen legen zu auf 13,7%, die FDP erreicht für viele überraschend 9,9%. Linkspartei und Piraten scheitern an der 5%-Hürde.
Applaus von der niedersächsischen SPD für Stefan Weil, der nun wohl Ministerpräsident wird. Bislang war er Oberbürgermeister von Hannover. Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen sollen schon diese Woche beginnen.
Wir brauchen mehr Qualität in der Bildung in unserem Land. Das war ja auch das wichtigste Thema im Landtagswahlkampf. Das ist nichts, was man gewissermaßen auf Knopfdruck und sofort schaffen kann, sondern da muss man lange und hart dafür arbeiten.
Erst kurz vor Mitternacht die entscheidende Nachricht. Euphorie bei der SPD. Stundenlang hatten sie gezittert. David McAllister erfährt im ARD-Interview, dass er nicht mehr Ministerpräsident sein wird. Ein einsamer Moment. Und heute Abend beim Landesvorstand eine sichtlich enttäuschte Partei. McAllister will sein Landtagsmandat annehmen. Es waren nur gut 12.000 Zweitstimmen, die Rot-Grün die Mehrheit brachten, bei 6 Millionen Wahlberechtigten.
In der Politik hat man mal Glück, mal Pech. Ich glaube, man wird objektiv sagen können, bei einem so knappen Wahlausgang haben eben am Ende die einen das kleine Quäntchen Glück gehabt und die anderen eben das Pech.
Ein herzlicher Empfang für die Grünen-Spitze im engsten Kreis. Noch immer können sie es kaum glauben. Immerhin ist die Mehrheit von nur einem Sitz sehr knapp.
Das macht allen Beteiligten klar, es kommt auf jeden an, es kommt auf jede an. Man muss, wenn eine Abstimmung ist, auch tatsächlich da sein. Aber ich bin sicher, dass das klappt.
Bei der FDP trotz unerwarteten Erfolgs eine nüchterne Begrüßung. Sie will mit der CDU gemeinsam nun eine starke Opposition sein.
Ausführliche Zahlen zur Wahl in Niedersachsen, auch aus den einzelnen Wahlkreisen, finden Sie in unserem Wahlmonitor auf tagesschau.de. Neben dem knappen Sieg von Rot-Grün bestimmten heute Turbulenzen bei der FDP die Wahlnachlese in Berlin. Nach ihrem überraschenden Erfolg hat die Partei ihren internen Machtkampf zunächst beendet. FDP-Chef Rösler soll Vorsitzender bleiben und Fraktionschef Brüderle soll als Spitzenmann für die Bundestagswahl antreten. Weichen stellten auch die übrigen Parteien. SPD und Grüne wollen mit ihrer neuen Bundesratsmehrheit den Druck auf die Regierung Merkel erhöhen und die CDU will sich stärker von der FDP abgrenzen.
Freude sieht anders aus. Angela Merkel hatte sich die Nachwahlpressekonferenz anders vorgestellt, aber die massive Stimmhilfe der Union für die FDP hat in Niedersachsen die Regierungsmehrheit nicht retten können. Für die Parteivorsitzende ist klar, dass es bei der Bundestagswahl im Herbst keine Wiederholung dieser Strategie geben darf.
Wir sind unterschiedliche Parteien, wir arbeiten gut zusammen, wir haben Schnittmengen. Wir finden das auch, dass wir als Bundesregierung gute Ergebnisse haben. Aber das führt nicht dazu, dass wir irgendwie identisch werden über die Regierungszeit, sondern auch unterschiedliche Vorstellungen an einigen Stellen haben.
Ganz anders die Stimmung bei den Sozialdemokraten. Zwar stand bei der obligatorischen Glückwunschzeremonie am Vormittag der Wahlsieger Stefan Weil im Mittelpunkt. Aber für den Parteivorsitzenden bedeutet das Ergebnis vor allem neuen Schub für den Kanzlerkandidaten Per Steinbrück.
Wir werden kämpfen, wir werden das Politikkonzept von unten aus Niedersachsen auch in Deutschland anwenden. Und wir haben eine Riesenchance, mit Per Steinbrück als Kanzler im Bündnis mit den Grünen 2013 auch zu einem Richtungswechsel in Berlin dafür beizutragen und ihn zu schaffen.
Die Grünen sind an Wahlerfolge schon fast gewöhnt. Schon jetzt lebten 50 Millionen Deutsche in Bundesländern, die rot-grün regiert würden. Dies sei noch ausbaufähig.
Wir haben dann noch 9 Monate Wahlkampf vor uns. 9 Monaten können wundersame Dinge geschehen. Wir sind fest davon überzeugt, in diesen 9 Monaten auch die restlichen 30 Millionen von dem Vorteil einer rot-grünen Regierung mit starken Grünen überzeugen zu können.
Mit 36 Sitzen verfügt Rot-Grün nach der Niedersachsenwahl auch wieder über eine eigene Mehrheit im Bundesrat. Damit können in der Länderkammer eigene Gesetzesvorschläge verabschiedet werden. Dies ist auch der Plan.
Wir werden jedenfalls die neuen Mehrheiten im Bundesrat nutzen, Wir wollen das als neue Gestaltungsmöglichkeit begreifen, um auch die Länderinteressen besser zur Geltung zu bringen.
SPD und Grüne wollen und werden die neue Gestaltungsmehrheit im Bundesrat offensiv nutzen. Geplant ist ein Antrag zur Unterbindung von Steuerflucht, weitere Themen, Anträge zur Energiewende und zur Abschaffung des gerade beschlossenen Betreuungsgeldes. Auch wenn die Kanzlerin hofft, dass die Wahlsieger von Niedersachsen mit ihrer neuen Mehrheit verantwortungsvoll umgehen, klar ist, für sie wird das Regieren jetzt schwieriger.
Wer lässt hier wen warten? Auch eine Facette im Machtpoker bei der FDP. Doch Parteichef Rösler nahm es gelassen, dass sein Rivale Brüderle reichlich verspätet zum gemeinsamen Auftritt vor der Presse erschien. Schließlich hatte sich Rösler ja durchgesetzt mit seiner Teamlösung, wie er sie nannte.
Der Fraktionsvorsitzende soll unser Spitzenmann werden für die anstehende Bundestagswahl 2013. Unser Gesicht für die Bundestagswahl 2013, wie er zu Recht sagt, auch der Kopf, der dahinter steht. Und ich werde dann als Parteivorsitzender das gesamte Team, was mit zu einer Spitzenmannschaft dazugehört, führen.
Wochenlang waren beide nicht aus der Deckung gekommen, hielten sich alle Optionen offen bis heute Morgen. Dann eine dramatische Sitzung. Rösler zwang seinen Rivalen Farbe zu bekennen mit dem überraschenden Angebot, Brüderle könne nicht nur Spitzenmann im Wahlkampf werden, sondern auch Parteichef, wenn er denn wolle. Doch Brüderle zauderte und Rösler behauptete seinen Parteivorsitz. Am Ende einigte man sich auf eine Art Doppelspitze, die Brüderle so beschrieb.
Klar, Kapitän hat die Binde, Kapitän ist der Parteivorsitzende, Sturmspitze ist der Spitzenmann, da vorne ist die Tore schießen soll, das bin ich.
Und weil bekanntlich nichts erfolgreicher ist als der Erfolg, wurde Rösler auch von seinen schärfsten Kritikern wie Dirk Niebel nicht mehr offen zum Rücktritt aufgefordert. Rösler hat sich heute gegen seine Gegner in der Parteiführung durchgesetzt. Doch ob ihm nun auch die ebenfalls kritische Basis folgt, wird wohl erst der auf Mitte März vorgezogene Parteitag zeigen. Denn dort muss sich Rösler zur Wiederwahl stellen.
Nach ihrer Wahlschlappe in Niedersachsen hat sich die Linkspartei für den Bundestagswahlkampf aufgestellt. Ein Team aus 8 gleichberechtigten Spitzenkandidaten soll bei den Wählern um Unterstützung werben. Vorausgegangen waren lange Personaldiskussionen. Die Linkspartei ist im Westen nur noch in wenigen Landtagen vertreten.
Bitter enttäuscht waren die Mitglieder des Bundesvorstandes der Linken heute vom Niedersachsen-Ergebnis. Viele Stammwähler der Linken, so die erste Analyse, seien nicht zur Wahl gegangen. Man sei zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün zerrieben worden.
Bei Landtagswahlen haben wir nach wie vor, insbesondere im Westen, ein Problem. Wenn es einen harten Lagerwahlkampf gibt.
Ein 8-köpfiges Spitzenteam um Gregor Gysi soll die Linke nun in den Bundestagswahlkampf führen. Wohl ausgewogen zwischen Reformern wie Dietmar Bartsch und Radikalen wie Sarah Wagenknecht. Alle, so heißt es, seien gleichberechtigt. Die früheren Flügelkämpfe sollen nun endgültig vorbei sein. Gysi bot Rot-Grün die Unterstützung der Linken im nächsten Bundestag an.
Wir haben immer gesagt, ein Regierungswechsel verbunden mit einem Politikwechsel. Darum geht es uns. Das wird an uns nicht scheitern. Darüber müssen wir dann reden. Aber wir machen jetzt keinen Koalitionswahlkampf, sondern es ist ganz klar, wir haben immer gesagt, wer in die Politik geht, muss immer zu beiden Rollen bereit sein. Aber es muss inhaltlich natürlich auch was dabei herauskommen.
Trotz des gestrigen Debakels gibt sich Gysi optimistisch. Er halte es für durchaus möglich, dass die Linke wie 2009 ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl erziele. Allerdings, die Linke ist jetzt nur noch in 4 westdeutschen Landesparlamenten vertreten. In der Partei weiß man, dass zu einem guten Wahlergebnis im Bund auch eine ausreichende Wählerbasis im Westen nötig ist. Denn sonst besteht die Gefahr, dass die Linke wieder zu einer ostdeutschen Regionalpartei wird.
Zur Niedersachsenwahl und ihren Auswirkungen auf die Bundespolitik sendet das Erste einen Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Nach 8 Jahren als Vorsitzender der Eurogruppe gibt der Luxemburger Jean-Claude Juncker seinen Posten ab. Die Finanzminister der 17 Euro-Länder kamen am Abend in Brüssel zusammen, um seinen Nachfolger zu ernennen. Einziger Kandidat ist der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem. Vor dem Treffen kündigte er an, sich für mehr Vertrauen in den Euro und die Eurozone sowie für ausgeglichene Haushalte einzusetzen.
Auftakt der Feiern zum 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages. Frankreichs Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel haben am Abend im Berliner Kanzleramt mit jungen Deutschen und Franzosen diskutiert. Am morgigen Jahrestag der Unterzeichnung soll es eine gemeinsame Sitzung beider Parlamente in Berlin geben. Mit dem Élysée-Vertrag schufen Deutschland und Frankreich 1963 die Grundlage ihrer Freundschaft.
Einen Tag nach dem offiziellen Beginn seiner zweiten Amtszeit hat US-Präsident Obama auch öffentlich den Eid auf die Verfassung abgelegt. Zu der feierlichen Zeremonie vor dem Kapitol in Washington kamen Hunderttausende Menschen. Im Anschluss an den Schwur hielt Obama seine mit Spannung erwartete Antrittsrede. Darin lobte er die Vielfalt der USA und rief das amerikanische Volk zu Geschlossenheit auf.
Der alte, neue Präsident betritt die Bühne. Den öffentlichen Amtseid legt er, wie schon vor 4 Jahren, mit einem kleinen Patzer ab. Nicht alle Hoffnungen der ersten Amtszeit hat Barack Obama erfüllt, doch heute jubeln seine Anhänger ihm wieder zu beim feierlichen Gelöbnis auf die amerikanische Verfassung. Die Nation feiert sich und ihren Präsidenten. In Washington herrscht Partystimmung. Trotz klirrender Kälte sind Hunderttausende vor das Kapitol gekommen. Die Antrittsrede ist ein flammender Appell für Gleichberechtigung und Solidarität. Wir bleiben uns nur dann treu, wenn ein kleines Mädchen in Armut geboren dieselben Chancen hat wie alle, weil sie Amerikanerin ist. Obama spricht kontroverse Themen konkret an, doch vor allem beschwört er patriotische Einigkeit. Wir lieben das Risiko, erfinden uns immer wieder neu. Meine amerikanischen Mitbürger, wir sind wie geschaffen für diese Zeit. Wir können alles erreichen, solange wir es gemeinsam anpacken. Es ist eine kurze Pause der Parteipolitik. Ab morgen muss Präsident Obama wieder um Kompromisse und Koalitionen ringen.
Zur Rede von Präsident Obama jetzt eine Einschätzung von Tina Hassel live aus Washington.
Das war ein flammender Auftakt der zweiten Amtszeit und gleichzeitig eine ungewöhnlich konkrete Rede. Klimaschutz, stärkere Waffengesetze, der Sozialstaat, all das hat Obama bereits gesetzt und ist damit sehr, sehr konkret geworden. Trotz aller Bekenntnisse zur Einigkeit, dies war auch eine inhaltliche Kampfansage an die Republikaner im Kongress. Und Obama wird sich nicht mehr ausbremsen lassen. Die politischen Machtverhältnisse sind zwar dieselben geblieben, aber der Präsident hat sich geändert. Obama wartet nicht mehr auf versagte Kompromisse. Und damit zurück zu Thorsten Schröder nach Hamburg.
In Mali rücken die französischen Soldaten gemeinsam mit einheimischen Truppen weiter vor. Nach mehrtägigen Luftangriffen übernahmen sie die Kontrolle über den von den Islamisten gehaltenen Ort Douentza. Außerdem eroberten sie Diabali zurück. Die Extremisten hatten die Stadt erst vor einer Woche besetzt. In beiden Städten stießen die Soldaten auf keinen Widerstand mehr. Die französische Armee unterstützt Mali bei dem Versuch, die Islamisten zurückzudrängen. Sie hatten versucht, das ganze Land unter ihre Kontrolle zu bringen.
Im Nachbarland Algerien hat Premierminister Sellal nach dem Geiseldrama die offizielle Zahl der Toten genannt. Es seien 37 ausländische Geiseln aus mehreren Ländern getötet worden, 7 würden noch vermisst. Die Zahl der getöteten Kidnapper gab Sellal mit 29 an. Die Islamisten verschiedener Nationalitäten seien aus dem Norden Malis gekommen. Sie hatten das Gelände eines Gasfelds gestürmt und hunderte Mitarbeiter gefangen genommen. Anschließend gab es eine Befreiungsaktion des algerischen Militärs. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben radikal-islamische Taliban zum zweiten Mal binnen weniger Tage ein Regierungsgebäude angegriffen. Am Morgen sprengte sich mindestens ein Selbstmordattentäter vor dem Hauptquartier der Verkehrspolizei in die Luft. Nach Angaben des Innenministeriums kam es anschließend zu einem mehrstündigen Feuergefecht. 2 Polizisten und insgesamt 5 Attentäter wurden getötet. In der Türkei sind die ersten Patriot-Luftabwehrraketen für den NATO-Einsatz eingetroffen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen entluden deutsche Soldaten im Mittelmeerhafen Iskenderun die Waffen und das dazugehörige Gerät. Die Raketen sollen in Karamanmarasch, etwa 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, stationiert werden. Das Bundeswehrkontingent soll im Rahmen der NATO-Mission den Bündnispartner Türkei vor möglichen Angriffen aus Syrien schützen. Vereinzelt kam es zu Protesten gegen den Einsatz.
Das Winterwetter hat in Deutschland zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt und mancherorts öffentliche Verkehrsmittel lahmgelegt. Behinderungen gibt es weiterhin auch im Flugverkehr. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ist heute deutlich mehr als ein Drittel aller geplanten Flüge gestrichen worden. Gestern war der Airport zeitweise komplett gesperrt. Auch morgen dürfte es noch Ausfälle geben. Und nun die Wetteraussichten für Dienstag, den 22. Januar.
Tiefdruckgebiete sorgen weiterhin für viele Wolken, die aber nur noch wenig Schnee bringen. Im Südwesten Deutschlands ist bei leichten Plusgraden auch etwas Regen dabei. Aber auch dort wird es in der zweiten Wochenhälfte wieder kälter. Heute Nacht gibt's in einem Streifen von Niedersachsen bis nach Brandenburg und Sachsen leichten Schneefall. Auch im Südwesten etwas Schnee, am Oberrhein Schneeregen. Im Nordosten kann es zum Teil auflockern. Morgen findet die Sonne nur selten Lücken, aber es bleibt meist trocken. Nur hier und da fällt etwas Schnee. An Rhein und Neckar ist auch ein wenig Regen möglich. Im Norden weht der Wind überwiegend mäßig, an den Küsten oft frisch aus östlichen, sonst schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In Sachsen heute Nacht bis minus 10, am Oberrhein um 0 Grad. Dort morgen bis plus 4, in der Lausitz bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen erwartet uns vielerorts trübes, aber recht ruhiges Winterwetter. Schnee fällt nur wenig und regional kommt auch mal die Sonne zum Zuge. Im Südwesten rutschen die Temperaturen bis Freitag wieder in den Minusbereich.
Um 22.30 Uhr sind wir mit den Tagesthemen wieder für Sie da. Wie die Union wieder Wahlen gewinnen will, Fragen von Tom Buro an Hessens Ministerpräsidenten Bouffier. Und auf den Spuren des Terrors, eine Reise in die algerische Wüste. Und jetzt direkt zum Brennpunkt aus Berlin mit Ulrich Deppendorf.